What's that?
I have a solution for our ECMO problem. DOD has a prototype portable device.
It's perfect. Prototype? Meaning unproven.
It's been very successful in allowing transport of patients in severe distress. It's exactly what it's designed to do.
But it hasn't been cleared for use at this hospital.
If you don't want to perform the surgery, I'll do it myself. I'm credentialed.
That's not what this is about. This is triage. People live and die based on our management of resources. Two people died in the ER while you and the residents were trying to save a dead man.
He's still alive.
That man was dead the second that thing fell on him.
Dr. Dixon, let's go.
Janie?
You know her?
She's my patient.
One, two, three.
Auto versus pedestrian, hit and run a couple blocks from here. She's got trauma on her forehead, right wrist, GCS 15.
I wasn't done, Dr. Willis.
BP 126, systolic, sats are normal.
All right, let's roll her.
Ready? Two, three. She's got a 4-inch scalp whack, Dr. Dixon. Irrigating clothes with staples.
The Dr. Rorsch can handle that.
You okay, Jamie?
I told you.
You're not dead.
Are you feeling any pain more efficient?
Jamie.
I don't feel anything.
Possible wrist fracture on the right lower extremities are atraumatic.
Dr. Willis, step away now.
I'm with a patient who never should have been discharged.
She was evaluated and cleared.
Yet here we are. Set her up for a head CT.
She's got no blood in the abdomen. You're
doing great, Jenny.
It's okay, Ethan. Go. Go help the living. I know what I'm supposed to do now. And I think you do, too.
Dr. Willis, we're good here.
You are a guest in my house. Remember that.
I found a way to give that man a chance. You know why we're here? It's to fight death. Get an OR ready.
Bring it in, please.
I need to do something about him.
Is it Willis you don't like, or the fact that he's right?
It's probably both.
Kompott 916 SV Bumk. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 916. Kompott, den ich am heutigen sonnigen, aber noch ein bisschen kühlen Freitag, dem 17. März 2023, Tag 76 in der KW 11 aufgenommen habe. Das Intro entstammt nochmal der dritten Folge der zweiten Staffel, Code Black, Willis und Campbell, die zweite Runde. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und der Wirtschaft, weil Corona ist mal wieder leer geblieben. 4,8 Grad overcastige Greetings, feels like an 1. Kann aber auch sein, dass es einen blauen Himmel hat. Taupunkt 0, Wind irgendwo zwischen 18 und 25, Druck ist 10,7, Cloudiness 100%, Visibility jetzt sogar 60 km, Prekip haben wir keine. Humidity von 65%. Oder Weather Pro behauptet, von 6 Uhr, es wäre 5 Grad, es wäre Overcast, es feels like der 2, taupunktete 0, humiditierte 70, Luftdruck 10,11 oder 10,4,7, wenn das Gerät misst. Wind irgendwo zwischen, zwischen 11 und 28 km/h. Die WD, wenn man ihn selber fragt, sagt, wenn er immer was sagt, von 6 Uhr, Luftdruck 10,7, Temperatur 4,8, Luftfeuchte 67, Niederschlag 0, Wind aus SO mit 19 bis 33.
It's 626.
Jawohl.
Weather 627. Cloudy 3.65 degrees Celsius. Feels like minus 0.06 degrees Celsius. Dew point minus 1.01 degrees Celsius. Visibility 28.60 kilometers. Pressure 1010.61 millibars. Rain 0 millimeters with 0% probability. Air quality 2. Good. Sunrise 2 minutes from now.
Genau. So, kommen wir bei der Regierung an. Da gab es in der Nacht zum Montag die Meldung, dass der Deutsche Bundestag sich nach dem Willen der Schwampel-Koalition dauerhaft auf 630 Abgeordnete befinden will. Ja, bei Sunrise Sunset ist jetzt schon Sonnenaufgang. Und zwar sieht das ein gemeinsamer Entwurf von Sippede, Grünen und Fidip vor. Ursprünglich war eigentlich einmal die Zahl von 598. Die der Anzahl Wahlkreise entspräche, festgelegt wurden. Aus irgendwelchen Gründen haben sie es jetzt auf 630 erhöht. Und was da auch mit bei ist, die Grundmandatsklausel würde entfallen. Was zum Fick ist die Grundmandatsklausel? Die Grundmandatsklausel ist der Grund, warum die Linken mit mehr als 3 Abgeordneten im Bundestag sitzen dieses Mal. Nämlich, wenn du 3 Mandate als Direktmandate bekommen hast, dann darf an entsprechend der Zweitstimme, ist es glaube ich, Ergebnisse, die prozentuale Verteilung auch im Bundestag an Sitzen vergeben werden. Das ist da auch nicht mit drin. Die durchaus spannende Frage, warum jetzt irgendwie da die 3 Parteien, die jetzt die Regierung darstellen, meinen, das gegen jede andere Partei durchsetzen zu können, weil die Union will das nicht, weil CSU. Die Linken wollen das logischerweise nicht, weil dann wären sie ja gar nicht mehr im nächsten Bundestag, was durchaus trotzdem noch passieren könnte. Von daher, ja, also eigentlich, gut, dass die Union irgendwas nicht will. Na, die Union hat 16 fucking Jahre lang rumgesessen und nichts am Wahlrecht verbessert. Vor allen Dingen die letzten 10 Jahre oder so auch schon gewusst, dass man eigentlich ans Wahlrecht ran muss. 6:29 sagt der hier. Central European Standard Time. Ja, nächste Woche haben wir auch noch Standard Time. Und dann wechseln wir mal die Zeitzone und dann ist es plötzlich nicht mehr 6.30 Uhr, sondern 7.30 Uhr bzw. dann 7.10 Uhr. 6:29 bis 18:26 ist die Sonne übrigens überall des Horizonts. So, von daher ja. Die durchaus berechtigte Frage, was das denn an konkreten Auswirkungen hätte. Und da gibt es halt die einfache Antwort, wenn du dieselben Regeln da jetzt auf die gerade vergangene Wahl anwenden würdest, dann, ich weiß nicht, wer dann die Regierung alles darstellen könnte, aber auf jeden Fall wären die Linke nicht mehr dabei. Die CSU wäre, weil sie 5, irgendwas Prozent bundesweites Ergebnis erreicht hat, trotzdem dabei. Aber ja, kann man jetzt irgendwie sagen, okay, also die direkten Wahlkreisabgeordneten, die zählen gar nicht mehr, beziehungsweise die ziehen einfach nicht immer. Dann wird der Bundestag natürlich kleiner. Ja, aber dann kannst du ja gar keinen lokalen Abgeordneten haben. Gut, auf der anderen Seite wäre die Frage, bringt der lokale Abgeordnete irgendwie signifikanten Vorteil? Weiß ich nicht. Also ich hatte jetzt noch nie das dringende Bedürfnis, hier die hiesigen lokalen Abgeordneten irgendwie persönlich auf irgendwas hinweisen zu wollen, dass sie im Bund doch mal für irgendwelche Gesetzesänderungen einstehen würden. Von daher, ja. So, dann Landgaben. Landgaben sind das, nicht Land, Lind. Und zwar hätte Bundesfinanzminister Lindner seine Haltung im Haushaltsstreit bekräftigt. Der Ferengi-Politiker sagte im Art-Fernsehen, Deutschland habe ein massives Ausgabenproblem. Durch die Corona-Pandemie und die Energiekrise gebe es ein strukturelles Defizit. Viele politische Projekte seien nicht nachhaltig finanziert. So, Lindner, also so, ja, aber wir haben ja gar kein Geld. Ja, man könnte, wenn man denn argumentiert mit, wir haben kein Geld, könnte man durchaus so Sachen wie das Dienstwagenprivileg steuerlich wegschaffen, zack, hast du weniger Ausgaben, beziehungsweise hast du mehr Einnahmen. Das Ganze ohne, dass es offiziell eine Steuererhöhung wäre. Also jetzt zu verargumentieren, man könne ja nichts machen, alle anderen müssten gefälligst sparen, koste es, was es wolle, weil ihm sei ja seine Schuldengrenze so heilig, kommt halt nicht so richtig argumentativ geil. Na, aber hey. So, also ne, Lindner so, ja, aber die anderen sollen alle gefälligst sparen, koste es, was es wolle. Ja, du weißt aber schon, dass der Bundeshaushalt kein Selbstzweck ist. So, die Tagespropaganda meldet Proteste nach Rentenbeschluss, ja, in Frankreich. Warnstreiks an Flughäfen und ARD Deutschland-Trend, ja, dem interessiert mich sowieso nicht. So, also, ja. Na? So, die fucking Schuldengrenze da, die interessiert ja eigentlich auch niemanden, der ehrlich ist. Schon gar nicht in der Zeit, wo wir hinreichend große Aufgaben haben, die sich mit Geld erschlagen lassen können, als dass wir müssen jetzt aber sparen, koste es, was es wolle, eine angemessene Reaktion wäre. Na, wir haben hier verrottende Infrastruktur und da will der sparen? Bitte was? Dann Studienmalast. Die Internetplattform zur Beantragung der Energiepreispauschale für Studierende ist nämlich wenige Stunden nach der Freischaltung übergelastet gewesen. Die nach mehrmonatiger Verzögerung, weil ist im September beschlossen worden, die Rentner und Studierende bzw. Auszubeutende kriegen 200 Euro. Die Rentner haben es im Rahmen der Rente bereits überreicht bekommen. Die Studierenden und Auszubeutenden haben es noch nicht bekommen, weil, offizielle Begründung, die Bundesregierung hätte ja von denen gar keine Kontodaten. So, anstatt dass man dann irgendwie einen Weg findet, wie die mal eben schnell ihre Kontodaten irgendwo loswerden können, ist da ein halbes Jahr lang rumgehühnert worden und da jetzt eine fucking Webseite, einmalzahlung200.de, noch nicht mal mehr irgendwie unter einer offiziell aussehenden Domain wie irgendwas.bund.de. Ja, einmalzahlung.bund.de zum Beispiel wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber hey, na, und dann irgendwie mit, ja, aber verrenk dich, habe gefälligst eine Bund-Idee, die du für überhaupt nichts brauchst, außer diese bescheuerte Einmalzahlung, habe einen elektronisch aktivierten Ausweis oder ein Elster-Zertifikat, was Studierende jetzt auch nicht unbedingt dringend benötigen würden. Na, also, ja, und dann ist die Webseite kurz nach Eröffnung in Überlast reingerutscht. Ja, Gott, das kann passieren. Na, es ist schließlich so, dass seit einem halben Jahr die zur Einmalzahlung Berechtigten darauf warteten, dass sie ihre Berechtigung dann mal irgendwie in entsprechende Anträge umsetzen könnten. Aber hey. So, dann Klimil.
Sunrise at 6 hours, 30 minutes and 13 seconds. It's 6:35.
Jawohl. Und zwar hätte Deutschland im vergangenen Jahr sein Klimaziel knapp erreicht. Nach Angaben des Umweltbundesamtes in Berlin sank der Treibgasausstoß gegenüber dem Vorjahr um 1,9%. Zu hoch sind die Emissionen weiterhin in den Bereichen Gebäude und Verkehr. Laut Umweltbundesamt wurden die Klimaziele eingehalten, obwohl wegen der Energiekrise in erhöhtem Maße Kohle verstromt wurde, die besonders viel CO2 freisetzt. Im Vergleich zu 1990 sanken die Emissionen um rund 40%. Aber eben Gebäude verfehlen die Klimaziele und der Energiesektor und sowieso. Und wenn man dann schon mal gerade dabei ist, könnte man locker argumentieren, dass es halt alles nicht so richtig geil ist. Aber wenn man nichts macht und die Ziele weich genug sind, dann kann man sie sogar jetzt tatsächlich noch erreichen. Ja, so, ne? Dass umgekehrt aber auch der Verkehrssektor mal ganz dringend Dinge tun müsste, um Klimaziele einzuhalten. Ist jetzt was, da könnte man auf die Idee kommen. Ja, und dass sich irgendwie an E-Fuels festklammern, als wären die irgendeine Rettung. E-Fuels sind, wenn überhaupt, dann nur für Sektoren geeignet, wo E-Antriebe ansonsten nicht möglich sind. Flugzeuge, fette Schiffe, irgendwie sowas. Für PKWs sind sie mal gänzlich ungeeignet. Aber so, na, also ja, auf dem Papier hätte Deutschland also die Klimaziele im vergangenen Jahr versehentlich noch wieder erreicht. Das ist so ähnlich wie im Jahr, was war es, 2020? wo Deutschland die Klimaziele versehentlich deswegen einhalten konnte, weil, naja, für eine nicht unwesentliche Zeit Wirtschaftsbetriebe geschlossen waren. No? Aber hey. So, apropos, kommen wir dann in der Wirtschaftsecke an. Da hätten wir die Sidi Bleiter. Weil Meldung von Freitagabend wegen finanzieller Schwierigkeiten und einer gescheiterten Kapitalerhöhung ist in den VSA das Kreditinstitut Silicon Valley Bank vorübergehend geschlossen worden. Wie der staatliche Einlagensicherungsfonds weiter bekannt gab, wurden zum Schmutz der Kunden alle versicherten Gelder in eine Zweckgesellschaft übergeführt. Den Angaben zufolge verfüge die auf Start-up-Finanzierung spezialisierte Silicon Valley Bank Ende Dezember über Kundeneinlagen in Höhe von 175 Milliarden Dollar. Die Bank zählt mit zu den größten Finanzhäusern in den VSA. So, und der Witz, was da halt passiert ist, ist, die hatten, weil es keine Zinsen am Markt ansonsten gab, hatten sie sich halt in lange laufende Staatsanleihen begeben, wo es zumindest keine negativen Zinsen gab. Und dann wurden aber die Zinsen erhöht und sie wollten oder sie mussten dann wieder Geld verflüssigen und konnten das Zeug dann nur zu Verlusten abstoßen. So. Oder anders ausgedrückt, es verschwand quasi Buchgeld. Das wiederum führte dazu, dass noch mehr Leute sich bemüßigt fühlten, Geld da rauspopeln zu wollen. Und wenn du erstmal einen Bankrun angefangen hast, ist es fast egal, wie gut es der Bank vorher ging, die implodiert. So, was man jetzt bei der Silicon Valley Bank noch im Hinterkopf haben darf, ist, naja, die ist deswegen relevant, weil alles, was irgendwie Start-up-Unternehmen im Silicon Valley oder im Umfeld vom Silicon Valley ist, verpflichtet war, da Geld zu parken. Das heißt, da sind jetzt ganz viele Firmen, die ansonsten überhaupt nichts mit Silicon Valley und der Bank da zu tun gehabt hätten und haben da aber Geld drinnen liegen. Was, sollte es tatsächlich weg sein, ihnen wehtun würde. So, oder anders ausgedrückt, es gibt jetzt ganz viele Leute, die ihren Finger am "Wir wollen das Geld da rausholen" Knopf liegen haben. Und also wenn ein ernsthafter Bankrun anfängt, dann kann keine Bank den überleben. Weil Banken leben ja oder funktionieren ja dadurch, dass sie Geld ihrer Kunden in mehrfacher Menge in Kreditform wieder weitergeben. So, und wenn dann also zu viele Leute gleichzeitig das, was sie eigentlich da reingezahlt haben, wieder haben wollen, ja, dann haben die Banken ein Problem. Weil sie dann nämlich plötzlich das selbst geschaffene Geld haben müssten. Was sie aber nicht haben können. Ergo, ups. Um es mal einfach auszudrücken. Na, und wie gesagt, nachdem da also im Silicon Valley da eine größere Anzahl von Firmen da halt Geld geparkt hatte, nicht gut. So, da kannst du dich aber auch so gegen einen fundierten Bankrun kannst du dich nicht wirklich gewappnet haben. Das kann nicht funktionieren. So, ne, also da, gut, da kann man jetzt als Staat hingehen und kann sagen, okay, also das Geld da ist sicher, draufsetz. So, als Staat hast du diese Möglichkeit. Vor allen Dingen als Staat, der in der Lage ist, seiner Zentralbank doch mal zuzuschieben, dass da jetzt Geld benötigt wird. Da kann man so eine Aktion dann machen. So, oder anders ausgedrückt, es wäre nicht unmöglich, dass die Silicon Valley Bank der Anfang des nächsten Bankenbumms sein könnte. So, dann ist auch noch eine weniger große Bank irgendwo in Amistan dann auch gleich noch implodiert. So, ne? Und die Reaktion von Biden war erstmal sich hinzustellen und zu sagen, das Geld ist sicher. So, das Geld ist sicher ist nicht eine Tatsachenaussage, sondern ist die Aussage, ein Bankrun braucht ihr nicht machen. Weil, wie gesagt, ein Bankrun kann keine Bank überleben können. Wenn zu viele Leute gleichzeitig Geld von den Banken haben wollen, haben die Banken alle ein Problem. Da gibt es keine Bank, die das überleben kann. So, von daher, das ist also nicht eine Tatsachenaussage, sondern es ist eine, bitte kommen Sie nicht auf die Idee, alle gleichzeitig ihr Geld wieder haben zu wollen. Aussage. So, ja. Oder hier Trollfe dazu. Ihr habt ja vielleicht gehört, dass es gerade eine Bankenkrise gibt. Die Silicon Valley Bank musste vom Regulator übernommen werden. Ja, die haben sich halt verzockt, denkt man sich vielleicht. Aber nein, das war es nicht. Das Problem ist nicht mal so uninteressant. Banken und Versicherungen dürfen ja mit den Einlagen ihrer Kunden arbeiten. Aber es gibt strikte Vorgaben des Regulators, wie viel Risiko sie dabei eingehen dürfen. Einige etwas riskantere Anlageformen sind erlaubt, aber die Hälfte der Anlage muss in unriskanten Anlagen sein. Und das heißt normalerweise Staatsanleihen. Und zwar nicht von Argentinien, sondern von USA oder bei uns von Deutschland. So, und jetzt hatten wir eine Weile eine Nullzinsphase. Staatsanleihen aus der Zeit werfen halt keine Rendite ab. Du weißt nur, dass du den Nennwert zurückkriegst. Der Realwert ist ja dank Inflation gesunken. Ihr könnt euch ja denken, dass das nicht sonderlich populär unter den Anlegern ist, außer halt unter solchen, die regulatorisch gezwungen sind, den Anlagen anzulegen.
Hier die Rohrverleger sind jetzt auf dieser Seite des Weges. Ich sehe noch nicht, dass sie tatsächlich irgendwie bis Ende Juni brauchen würden. Weil auf dieser Seite des Weges sind die doch irgendwie in 2 Wochen durch. Aber also wenn die in der Geschwindigkeit sich hier durch die Wege durchfräsen, dann ist das bei uns nicht eine 3-Monats-Aktivität, weil wir haben gesehen, dass wir noch nicht angefangen haben, sondern ist dann mehr eine, na, sagen wir mal, 2-Wochen-Aktion. Und übrigens hier der Hausabriss. Naja, das Kellerdingsbums ist immer noch da. Plus es gibt ein Schildchen, was hier dann hinkommen soll, irgendwas an Haus. Neuer Wohnraum für Mariendorf. Einrichtung eines Wohnensembles mit 7 Einheiten. Marien aber mit AI. Geil. So, so, und jetzt hatten wir also eine Weile Nullzinsen. Und das in Staatsanleihen, die keine Zinsen abwerfen, gehen halt nur institutionelle Anleger, die gezwungen sind, ihr Geld sicher anzulegen. Soweit so klar. Aber denk mal weiter. Wenn jetzt Anleihen mit Rendite gibt, die will natürlich keiner mehr die Anleihen ohne Rendite haben. Die binden bloß sinnlos Kapital. Entsprechend bricht der Preis von denen gerade weg. Und das betrifft einmal alle Banken und Versicherungen, nicht nur das, die von Silicon Valley da. Naja, spielt doch keine Rolle. Man kriegt ja wenigstens den Nennwert seines Geldes zurück, denkt ihr euch jetzt. Stimmt, aber was passiert, wenn Kunden Geld abheben? Bei der Silicon Valley Bank sind die Kunden lauter Startups aus der Gegend, denen es gerade generell nicht so gut geht. Die Bank muss dann Assets verkaufen. Aber die sind gerade weniger wert. Da entstehen dann Lücken, die man irgendwie füllen muss. Und bei der Silicon Valley Bank haben sie jetzt versucht, das durch Imitieren neuer Aktien für ihre Bank zu füllen. Aber wenn du Aktien imitierst, während der Aktienkurs im freien Fall ist, dann heizt das Problem noch an. Am Ende musste der Handel mit den Aktien ausgesetzt werden und dann schritt der Regulator ein. Na, wenn ein Bankrun da ist, dann kann die Bank nicht mehr überleben können. Genau dasselbe haben jetzt auch alle anderen Banken. Es kann auch allen anderen Banken passieren, wenn die Kunden Geld abzuheben versuchen. Primärquelle ist hier ein Wall Street Journal, aber hier zitiert das jemand, erklärt es genau. So, dann Postik. Letzte Woche hatte ich ja noch die Meldung, dass bei der Post Pferdi sich die Erlaubnis zum Streik geholt hatte, zum Generalstreik, zum unbefristeten. Und da gab es jetzt dann nun am Samstagnachmittag die Meldung, dass er nach 4 Verhandlungsrunden sich die Deutsche Post und die Gewerkschaft Pferdi einigen konnten. Für die 160.000 Beschäftigten gibt es mehr Lohn und Sonderzahlungen. Und zwar mehr Lohn im Sinne von nicht prozentual, sondern im Sinne von fester Betrag. Geld für eine Weile, was in Summe auf tatsächlich einen ernsthaften prozentualen Betrag käme. Nachdem es fester Betrag ist, kriegen die Leute, die vorher weniger Geld bekommen haben, prozentual mehr. Weil es kriegen alle den gleichen Geldbetrag mehr. Und also ja, es gibt da eine Einigung. Die ist aber auch erst dann zustande gekommen, als die Gewerkschaft sich die Erlaubnis zum Streik zugelegt hatte. Und klar war, wenn jetzt der Arbeitgeber nicht alsbald mal freundlich wird, dann wird es dem Arbeitgeber halt böse wehtun. Ja, ganz plötzlich hatte der Arbeitgeber ein akutes Eigeninteresse daran, dass er dann doch Interesse hatte. So, übrigens, Baustand. Hier an dieser Seite ist der Fußweg noch immer nicht komplett freigegeben. Sieht aber eigentlich aus, wie man könnte ihn eigentlich bei Gelegenheit freigeben. Hinten beim Parkhaus ist der Fußweg freigegeben. Plus, ich habe einen Aufzug gefunden. Nämlich neben der Treppe da hinten beim Parkhaus gibt es einen Aufzug, der eigentlich nur tatsächlich auf die zweite Geschoss Fußebene führt. So, oder anders ausgedrückt, ja, man kann hier vorne neben dem Edeka oder hinten neben der Treppe jeweils mit einem Aufzug nach oben. Wenn man das denn will. Ja, also bei der Post, die Post ist plötzlich zutraulich geworden, als ihr klar gemacht wurde, dass wenn sie nicht alsbald mal nett wird, ich dann halt mit einem Streik regnet. Ja. Puh. Oder anders ausgedrückt, mit dem Streik musste die Gewerkschaft sogar nur ernsthaft drohen und musste noch gar nicht streiken, hätte das aber auch gekonnt. Ja, okay, kann man machen. Die Drohung war dann glaubwürdig genug, dass dann der Arbeitgeber plötzlich ein Interesse hatte. So, das ist jetzt noch nicht bestätigt, weil logischerweise muss nach der Streikerlaubnis die Gewerkschaft jetzt dann noch ihre Mitglieder befragen, ob sie denn dieses Ergebnis annehmen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass genau das rauskommen wird. Dann hätten wir einen Glühverzicht. Meldung von Sonntagnachmittag, weil die Deutsche Bahn verzichtet beim Einsatz an ihren Strecken künftig auf das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Das Unternehmen teilte mit, noch in diesem Jahr wolle man auf ein, Zitat, nachhaltiges Vegetationsmanagement umschwenken. Dazu zählten der Einsatz mechanischer Manöllerverfahren sowie die Nutzung von umweltschonender Pelargonsäure. Okay. Dann hätten wir Signazu. Genau, eine Signature Bank, die in New York ansässig war, ist ein weiteres Kreditinstitut, was die Finanzaufsicht dann mal eben unauffällig zugemacht hat. Weil auch da das Problem ist, ja, wenn du in einen Bankrun reinrutscht, kommst du nicht mehr sauber wieder raus. Schon gar nicht in einer Situation, wo du nicht irgendwo Geld von irgendwo anders herbeizaubern kannst. Ach was. So, Cleanschränk. Am Montag treffen sich Vertreter der Länder des Bundestages und des Gesundheitswesens zum Krankenhausgipfel. Mehr als die Hälfte der deutschen Kliniken befürchtet nämlich die Patientenversorgung wegen wirtschaftlicher Probleme einschränken zu müssen. Weil es stellt sich raus, Krankenhäuser sind keine Wirtschaftsunternehmen. Wenn du Krankenhäuser als Wirtschaftsunternehmen betreibst, kommst du nicht irgendwo wieder raus, wo du funktionierende Wirtschaftsunternehmen hast, die gleichzeitig gute Krankenversorgung machen. Nein, ach, hätte uns das nur jemand vorher verraten können, dass Krankenpflege vielleicht sowas ist wie Grundversorgung. Da wäre es auch opportun, wenn der Staat das übernehmen würde, weil es ist kein fucking Wirtschaftsbetrieb. Und wenn du da einen fucking Wirtschaftsbetrieb machen willst, das kann nicht funktionieren. Nein, sowas. So, dann am Montag SVBD. Wegen der Notlage der Silicon Valley Bank in den USA hat die deutsche Finanzaufsicht BaFin für die deutsche Zweigstelle geschlossen. Ja, und die britische Zweigstelle ist von der HSBC gekauft worden für ein symbolisches Pfund. So, oder anders ausgedrückt, ja, die Bank ist weg. So, ob jetzt irgendwie die deutsche Zweigstelle der Silicon Valley Bank irgendeine Relevanz hatte, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bei der Silicon Valley Bank ist es ja eben auch nur, dass sie eben dadurch, dass sie in Silicon Valley bei den Startups überall den Zwang hatten, dass sie da Geld lassen müssen, dass sie damit dabei war. Aber so, dann am Montagabend verkündete Galeria Karhof Kaufstadt, dass sie harte Einschnitte im Filialnetz vornehmen. Und zwar schließe man 52 seiner noch verbliebenen 129 Warenhäuser, inklusive einer Liste. Nämlich hier zum 30. Juni dieses Jahres sollten geschlossen werden Celle, Coburg, Cottbus, Duisburg, Düsseldorfer Straße, Erlangen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek, Leipzig, Neumark, Leverkusen, München, Bahnhof und so weiter und so weiter. So, also 52 Standorte sollen geschlossen werden. Die einen zum 30. Juni, die anderen zum 31. Januar. So, und dann mehr als 5000 Arbeitsplätze. Na, nachdem Galeria Karhof Kaufstadt ja schon bei der letzten Runde Insolvenz durch Schließung von Filialen sich quasi selber die Einnahmen ja auch abgesägt hat, ne, weil eine Filiale, die nicht mehr auf ist, da kriegst du kein Geld mehr rein. So, weiß ich nicht, ist das überhaupt ein Weg, wie ein Unternehmen da wieder rauskommen kann? Ist nicht das Konzept von Kaufhauskonzernen eigentlich eh nicht mehr funktionabel? So, dann gab es ein Bahngebot, Mittwochmittag. Und zwar hat die EVG da das erste Angebot der Arbeitgeberseite nämlich gesehen und abgelehnt. Weil das waren zwei Schritte um insgesamt 5%. So, nur ist insgesamt 5% sowieso schon peinlich. Und zwei Schritte zu insgesamt 5% ist dann mehr als nur peinlich, weil das sind dann nämlich noch nicht mal mehr 5%, sondern es ist dann mehr so die Hälfte. Bei einer Inflationsrate, die in der Nähe von 10% rumklebt, ja, so kann man auch selber drauf kommen. Na, dass ein erstes Angebot sowieso nie ernst gemeint ist, kann man umgekehrt aber auch wissen, von daher, ja. So, und dann so ist es, weil stellt sich raus, die Schweizerische Nationalbank stellt sich hinter die angeschlagene Credit Suisse. Die Notenbank teilte am Abend zusammen mit der schweizerischen Finanzmarktaufsicht FINMA mit, bei Bedarf werde man die Liquidität der Credit Suisse sicherstellen. Es gebe aktuell aber keine Hinweise auf eine direkte Ansteckungsgefahr für andere Geldinstitute des Landes. So, oder anders ausgedrückt, was die machen ist, Bankrun fangen wir ab. So, das ist der einzige Weg, wie du einen weitergreifenden Bankrun verhindern kannst. Und dann gab es hier noch Strom- und Gasdroh aus einem Heiser-Ticker, weil die Großhandelspreise, Donnerstagmittag, die Großhandelspreise sinken, doch Strom- und Gaskunden müssen dennoch auch in diesem Jahr mit weiteren Preiserhöhungen rechnen. E.ON zum Beispiel könnte hierbei eine Vorbildfunktion haben. Er schließt zumindest weitere Erhöhungen nicht aus. Was? Aber die Preise sinken doch gerade am Markt. Was für Erhöhungen? Nachdem im Januar ein klarer Abwärtstrend bei den Großhandelspreisen in Europa erkennbar wurde, meldete sich schnell Verbraucherschmutzer zu Wort. So, dann ist ausgedrückt, so, es ist nicht so richtig klar, wo jetzt eigentlich da noch Grund für eine Preiserhöhung drin liegen würde. Und das ist mir auch weiterhin hinreichend unklar. So, und die Corona-Ecke ist dann wieder ohne Meldungen geblieben. Und deswegen haben wir trotzdem erst 27 Minuten. Egal, kommen wir in der Musik und Küppersbusch-Ecke an. In der Musikecke hätten wir hier PS22 von welches Jahr war Natalie? Brand New in 3 Minuten 7, gefolgt vom 2023er Titel Flowers, gefolgt dann vom schönen Morgen vom 6. März, wo sich der Küppersbusch zu Meseberg noch ins Benehmen setzte, nachdem wir hier ansonsten nichts haben. Außer, dass die Regierung halt der Meinung ist, dass sie irgendwie das Parlament verkleinern wollen würde. Auf Krampf. Wo jetzt die Union einen auf Totalopposition macht, obwohl die Union nun jahrelang auf dem Wahlrecht rumgesessen hat und wusste, dass man was ändern muss. Ja. Lindner, der kein Geld ausgeben will. Die Einmalzahlungen für Studierende sind dann immerhin möglich. Und man hat versehentlich das Klimaziel erhalten. Ja. Ja, und in Silicon Valley legt sich halt eine Bank auf die Fresse. Die Gefahr, dass damit dann auch andere Firmen sich auf die Fresse legen, ist logischerweise vorhanden und nicht klein. Bei der Post gab es eine Einigung. Die Bahn verzichtet auf Glyphosat. Dann hat sich die nächste Bank auf die Fresse gelegt. Ja, dass Kliniken keine Wirtschaftsbetriebe sind, also ich meine, ja, ach. Und Galeria meint mit Schließungen von Läden irgendwas retten zu können. So, ja, man macht die Ausgaben weg. Man macht sich aber auch gleichzeitig die Option für weitere Einnahmen weg. Ja, so. Okay, gut. Also, kommen wir bei PS22 von welches Jahr auch immer Netherly war, Brand New in 3 Minuten 7. Dann von den 2023ern Flowers in 2,56 und dann vom Küppersbusch vom schönen Morgen vom 6.3. zu Meseberg in 3,48. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als Tröd an Kompott@trödcafé, Mail an copyblog@gmail.com oder tweet@kompott loswerden. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den 2 Stück Musik, dem 1 Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt. Yeah.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Die Streitpunktliste ist lang. Kindergrundsicherung, Öl- und Gasheizungsverbot, Windkraftausbau, Seenotrettung, Verbrenner aus. Wir könnten noch viele Themen aufzählen, bei denen sich die Ampelkoalition nicht einig ist. Es gibt viel zu diskutieren bei der Klausurtagung in Meseberg in Brandenburg. Sogar EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist angereist, um unter anderem im Streit um das geplante Verbrenner auszuschlichten. Die EU-Staaten mussten deshalb ja ihre Abstimmung verschieben. Aber eine Lösung hat sie noch nicht gefunden.
Daran arbeiten wir noch, aber die Diskussion ist sehr gut und konstruktiv gewesen.
Bei insgesamt 30 Projekten geht es bei der Ampelkoalition nicht voran, hat die Süddeutsche Zeitung ausgerechnet. Mindestens 8 davon blockiere das FDP-Finanzministerium.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Mehr Fortschritt wagen ist ja eigentlich das Motto der Ampel. Blockiert die FDP hier den Fortschritt?
Die FDP hat die Wahlen verloren im vorigen Jahr in Nordrhein-Westfalen, an der Saar, in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen. In diesem Jahr hat sie Berlin draufgelegt und sie hat allerbeste Chancen, bei den anstehenden Landtagswahlen Bremen, Bayern, Hessen auch nochmal zu verlieren. Und sie scheint ja zumindest in dieser Koalition die große Verliererin zu sein und einfach keinen Henkel zu finden, den Leuten klarzumachen, wofür es in dieser Koalition die FDP eigentlich braucht. Und deswegen ja macht sie jetzt von dem Zentralministerium, dass sie Christian Lindner, ob das so schlau war oder ob das vielleicht sogar gerade besonders schlau war, in den Claim-Verteilungssitzungen am Anfang der Ampelkoalition gesichert hat, macht sie Gebrauch und sagt, haha, Finanzen, das ist nicht irgendwie nur ein langweiliger Onkel mit dem Taschenrechner, sondern ich kann euch alle ärgern, eben bei diesen rund 30 Projekten, wo derzeit nichts geht. Im Hintergrund der Kabinettsklausur in Meseberg jetzt, in diesem wunderschönen Gästehaus in Brandenburg, steht, dass er am 15.03., also in ein paar Tagen, die Eckpunkte für den Bundeshaushalt 2024 vorlegen will. Und bis dahin müssen die sich irgendwie einigen oder eben auch nicht. Und deswegen ist es jetzt eine Runde, wo man gar nicht so viel Nachrichten erwarten darf. Also hier machen sie so, das machen sie so. Sondern die kungeln jetzt rum und sagen, wie kommen wir über die Ziellinie.
Bundeskanzler Scholz spricht ja in dem Zusammenhang immer von Zuversicht als Grundlage für alles. Wie zuversichtlich kann man denn in dieser explosiven Stimmung sein?
Ja, er sagt auch, wir werden zunächst mal darüber reden, wie eine Gesellschaft, die so viel vor sich hat, zuversichtlich sein kann und bleiben kann. Und wen meint er mit der Gesellschaft? Die Gesellschaft, die da in Meseberg um den Tisch sitzt. Es sind ja Big Points, Kindergrundsicherung. Boris Pistorius will auf Sondervermögen von 100 Milliarden nochmal 10 Milliarden drauf haben. Das Verbrenner aus, habt ihr angesprochen. Das Verbot neuer Öl- und Gasheizungen. Und dann geht das runter wirklich bis zur Polizeizulage und zu den tierfreundlichen Stellen. Die Koalition hat auf die makaberste Art, die man sich hätte vorstellen oder eigentlich nicht vorstellen können, eben durch den verbrecherischen Krieg Russlands gegen die Ukraine, ein Jahr Pause gehabt und hat da eine Linie gefunden, hat aber dieses Versprechen, wir sind die Fortschrittskoalition, in der Zeit auch gar nicht einlösen müssen. Und ob diese ganze Idee dieser Fortschrittskoalition, dieser Ampel zum Tragen kommt, ob das funktioniert oder ob eine bereits weit wundgeschossene FDP sagt, ist uns alles egal, wir müssen uns profilieren, soll doch die Koalition dabei draufgehen. Das ist eigentlich die Dramatik dieser Situation und dieser Kabinettsklausur im Gästehaus in Meseberg.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.